Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr längere Zeit weg von zu Hause gewesen seid. Ich war jetzt fast 2 Wochen weg und jedes Mal bin ich sehr gespannt, was mich zu Hause wieder erwartet. Und dieses Jahr war ich besonders gespannt auf den Balkon. Wie wird der Balkon aussehen? Weil während dem Lockdown hab ich so einen Garten angelegt auf dem Balkon und ich habe zwar eine Nachbarin gebeten, dass sie sich kümmert um die Pflanzen und gießt fleißig jeden Tag möglichst. Und ich war so gespannt, wie sieht's aus. Und dann komme ich nach Hause und auf dem Balkon erwarten mich ein paar Überraschungen. Ein paar schöne Überraschungen. Die Bohnenpflanze habe ich fast nicht mehr erkannt, die ist gewachsen und gewachsen. Die Tomaten sind schon reif. Und sogar der Weinstock hatte reife Trauben. Unglaublich. Und ich habe nichts getan, einfach so, ist gewachsen. Die Hitze hat ihnen nichts angetan, die haben nicht nur überlebt, sondern sind gewachsen und Frucht getragen. Aber ich hatte auch ein paar weniger schöne Überraschungen. Ein paar Pflanzen sind eingegangen, die haben es nicht überlebt, sind vertrocknet. Und die Frage ist ja, wo liegt denn der Unterschied? Die hatten mehr oder weniger den gleichen Boden, die gleiche Erde, die gleiche Hitze und das gleiche Wasser, hoffentlich. Wo liegt der Unterschied? Oberflächlich kein Unterschied, oder? Aber unterirdisch, sehr wahrscheinlich, war ein Unterschied zu finden. Und zwar die Wurzeln. Die einen hatten tiefe Wurzeln, die anderen nur oberflächliche Wurzeln. Und so ist es auch in unserem Leben. Der eigentliche Unterschied ist nicht sichtbar. Und erst in trockene Zeiten, in Hitzezeiten, merkt man, es gibt Leute, die bleiben saftig und grün und wachsen sogar. Und andere, die vertrocknen wie. Und die Frage ist, wo liegt der Unterschied? Was macht der Unterschied aus? Und wie können wir auch Hitzeperioden und trockene Jahre überstehen und sogar weiter wachsen und Frucht bringen? In der Bibel finden wir Geschichten von Menschen, die veranschaulichen, ja, was das bedeutet. Und die Bibel spricht von einem Prinzip von Segen und Fluch. Wenn das Leben gelingt und gedeiht und Früchte wachsen, sprechen wir von einem gesegneten Leben. Wenn der Segen fällt, wenn alles trocken und leblos ist, sprechen wir vom Fluch. Und die Frage ist, was macht der Unterschied? In seinem Buch gebraucht der Prophet Jeremia in Kapitel 17 auch 2 Bilder aus der Pflanzenwelt. 2 Bilder, 2 Pflanzen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und er sagt, das heißt hier, ab Vers 5, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein Dornstrauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Was ist der Unterschied zwischen einem Dornstrauch und einem grünen Baum? Das ist offensichtlich, oder? Der Dornstrauch sieht recht trocken aus, leblos. Der Baum voller Leben, grün, viele Blätter. Aber der eigentliche Unterschied ist wieder unter der Erdoberfläche. Ein Dornstrauch entwickelt nur oberflächliche Wurzeln. Es gelingt ihm nicht, in die Tiefe zu gehen. Hingegen ein Baum kann Wurzeln haben bis 30 Meter tief. Was für ein Unterschied. Und Gott gebraucht diese 2 Pflanzen, diese 2 Bilder und sagt damit, hey, so ist auch mit dem Segen und mit dem Fluch. Ein Leben unter Fluch ist wie dieser Dornstrauch, der in der Wüste ist und keine Hoffnung auf frisches Wasser hat, wie leblos, trocken. So ist ein Leben unter dem Fluch. Abgeschnitten von der Versorgung, ein Leben im Mangel, ein Leben ohne Hoffnung. Und wie groß der Gegensatz zu diesem Baum, nah an diesem Bach, die Wurzeln streckt er zum Wasser aus, hat Blätter und bringt Frucht. So beschreibt Gott ein Leben unter seinem Segen. Und er sagt nicht, ja, okay, wenn Gott dich segnet, dann hast du keine Schwierigkeiten mehr und dann ist alles rund und ist immer alles nur grün und nur Wasser. Nein, Gott ist ganz ehrlich mit uns und sagt, nein, es gibt auch, wenn wir unter dem Segen von Gott stehen, Hitzeperioden. Das heißt, die Hitze kommt, aber die fürchtet er nicht. Zeiten, die du bestimmt auch kennst, wo du denkst, wo ist Wasser? Das heißt, auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt es sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Es gibt Hitzeperioden, es gibt trockene Jahre, es gibt Wüstenzeiten, wenn du den Eindruck hast, wo ist Gott? Wo ist das Wasser? Ich bin am Verdursten. Kennst du das? Vielleicht bist du aktuell in einer solchen Situation und denkst, segnet Gott mich überhaupt? Oder wo ist er? Was stimmt in meinem Leben nicht? Ist einfach alles trocken. Das heißt nicht, dass Gott dich nicht segnet. Schau genauer hin. Gott sagt, wenn ich dich segne, erlebst du zwar solche Zeiten, aber auch in trockenen Zeiten, auch in der Dürre, erlebst du, wie ich dich immer wieder versorge. Wie du grün bleibst, wie du nicht zu wenig hast, sondern wie ich immer wieder für dich sorge. Und wenn du genau in deinem Leben schaust und merkst, ja, ich bin mit Gott unterwegs und ich erlebe solche Zeiten, wenn du genau, vor allem, wir merken das vor allem im Rückblick, oder? Können wir sagen, es war heiß, es war trocken, es war unerträglich, es war wüst, aber Gott hat mir immer wieder das gegeben, was ich brauche. Ich bin immer noch da. Das Zeichen, dass du immer noch hier bist, ist ein Zeichen. Gott hat dich versorgt, er hat dich gut durchgetragen. In der Hitze, im trockenen Jahr hat er für dich gesorgt. Wenn du dein Leben anschaust oder zurückblickst, was denkst du, mit welchem Bild würdest du dein Leben identifizieren, vergleichen? Welches Bild, welche Pflanze beschreibt dein Leben? Ein Dornstrauch oder ein grüner Baum? Wenn du sagst, ja, ich fühle mich genauso wie ein Dornstrauch, leblos, hoffnungslos, ist alles so trocken und ich weiß nicht mehr weiter, dann habe ich eine gute Nachricht, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Bei Gott ist Hoffnung, er möchte uns segnen. Er sagt, ja klar, doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Das ist Gottes Herz. Er will uns segnen, er will uns Gutes tun, er will, dass unser Leben gedeiht und aufblüht und dass wir grün bleiben. Er will das. Das Problem ist, dass wir einfach manchmal auf dem Schlauch stehen, oder? Der Segen soll fließen, aber wir stehen einfach auf dem Schlauch und es fließt einfach nicht weiter. Aber Gott zeigt uns auch einen Weg. Er sagt nicht nur einfach, ja, es ist halt so und ja, kann man nichts machen, sondern er zeigt uns immer einen Weg heraus. Und er sagt, der Weg bedeutet, vertrau mir. Ich segne dich, vertrau mir. Durch Gott vertrauen erleben wir seinen Segen. Die Zeitgenossen von Jeremia erleben viel Fluch in ihrem Leben. So ein Dornstrauß. Und sie sagen, was ist los mit unserem Leben? Wo ist Gott? Und Jeremia sagt, kein Wunder, wenn ihr Gott verlassen habt. Er sagt in Vers 13 hier, der Herr, du bist Israels Hoffnung. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser. Gott wird beschrieben als eine Quelle mit lebenspendendem Wasser. Und er sagt, wenn du Gott verlässt und wenn du Menschen mehr vertraust als Gott und deine Hilfe nur von Menschen erwartest oder nur von dir selber, auf dich selber vertraust, dann hast du deine Wurzeln einfach oberflächlich, oder? Und dann greifen sie nicht tief zur Quelle vom frischen Wasser. Das ist das Problem, dass wir so oft versuchen, an anderen Orten was zu trinken. dass wir von Menschen erwarten, was nur Gott uns geben kann, dass wir von uns selber erwarten, was nur Gott uns geben kann. Von Lebenspartnern können wir erwarten, dass er unseren Durst nach Liebe, nach Anerkennung, nach Bedeutung, nach Annahme stillt. Und was passiert? Wir werden enttäuscht und wir bleiben durstig, weil nur Gott diesen Durst stillen kann. Wir können von unseren Kindern das erwarten oder von unseren Eltern das erwarten. Und was passiert? Wir überfordern einander. Das kommt nicht gut, weil nur Gott kann diesen Durst stillen. Oder vielleicht versuchst du durch deine Arbeit diesen Durst nach Anerkennung, nach Liebe und nach Bedeutung zu stillen. Und vertraust dir selber und sagst, ich schaffe es schon selber und irgendwann werde ich wieder satt. Und du stehst da enttäuscht und durstig und merkst, nein, es funktioniert nicht. Und Gott sagt hier, hey, ich bin die Quelle mit frischem Wasser und wenn du zu mir kommst, wenn du deine Wurzeln nach mir ausstreckst, dann findest du das frische Wasser und dann erlebst du, wie du genug hast, wie er dich versorgt, wie er für deine Bedürfnisse und Sehnsüchte, wie er sie stillt und dafür sorgt. Du erlebst, wie er dich versorgt, dir Gelingen schenkt, auch in trockenen Phasen trägt er dich durch und beschützt dich. Warum erleben so viele Menschen keinen Segen, sondern Fluch? Es liegt am Vertrauen. Wo liegt dein Vertrauen? Das Vertrauen sind die Wurzeln. Wo streckst du deine Wurzeln aus? Und wenn das so wichtig ist, wenn Gott sagt, es steht und fällt alles mit diesen Wurzeln, mit dem Vertrauen, dann ist es sehr wichtig zu wissen, was heißt es denn, Gott vertrauen, oder? Zum Beispiel, wenn ich einem Freund sage, ja, ich vertraue dir. Schön und nett, oder? Das ist ein Lippenbekenntnis, aber mein Vertrauen muss ich auch zeigen. Den Worten müssen auch Taten folgen. Sonst ist das nur ein Lippenbekenntnis. Vertrauen zeige ich im Handeln. Ich erinnere mich gut, wie es war, als ich das erste Mal klettern war. Mit einem Freund in den Berg, also auf Sardinien, an einer Wand. Und er hat gesagt, komm, ich bring dir das Klettern bei. Und ich sichere dich, du kannst mir vertrauen. Und ich hätte ihm 100 Mal sagen können, ja, Messe, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Aber Vertrauen zeigen heißt, ich ziehe mein Klettergurt an und ich fange an zu klettern, oder? Und ich habe mich darauf eingelassen, ich wollte das lernen und beim Hinaufklettern geht es noch. Weißt du warum? Du hast noch ziemlich alles in deiner Hand. Du kannst noch selber etwas machen, oder? Aber irgendwann war ich da oben und dann kommt der zweite Teil, abseilen. Und er sagt mir, Adi, einfach loslassen. Nur mit deinen Beinen an der Wand und komm runter. Ich sichere dich ab. Das war meine ultimative Vertrauenslektion. Kann ich dem wirklich vertrauen? Kann ich loslassen und wirklich sicher sein, dass nichts passiert? Gut, ich musste ja wieder runterkommen. Und ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe seinen Anweisungen befolgt, gesagt, mach das so und so. Und wisst ihr, was passiert ist? Mit jedem Schritt, mit jedem Meter weiter ist mein Vertrauen in meinen Freund gewachsen. Weil ich habe gemerkt, er ist vertrauenswürdig, er ist zuverlässig, er lässt mich nicht fallen. Es ist sicher. Und ähnlich ist es auch bei Gott, wenn er sagt, vertrau mir. Dann sagt er, ich will in erster Linie eine Beziehung haben. Einem Fremden hätte ich nie im Leben vertraut. Ich hätte nie mein Leben in seinen Händen gelegt, oder? Aber einem Freund zu vertrauen, das will auch Gott, dass wir eine freundschaftliche Beziehung zu ihm aufbauen. Und indem wir eine Beziehung zu ihm haben, machen wir immer wieder die Erfahrung, dass er vertrauenswürdig ist. Und das wächst unser Vertrauen. Und dann wächst auch unsere Bereitschaft zu sagen, okay, ich bin bereit, deinen Anweisungen zu folgen, mein Leben in deine Hand zu geben und mich abzuseilen. So will Gott, dass wir Vertrauen lernen und dass wir in einem Prozess wachsen, dass wir immer mehr lernen, ja, wirklich ihm zu vertrauen. Und vielleicht denkst du und sagst, ich kann nicht vertrauen. Nein, das geht einfach nicht. Doch, du kannst. Wie viele von euch haben schon mal Medikamente genommen? Hast du dem vertraut? Hast du dem Arzt vertraut, dass er dir nicht Gift gibt? Offensichtlich. Und du bist immer noch da und ist nichts passiert, oder? Wir zeigen so viel Vertrauen in unserem Leben. Wie viele von euch wart schon mal in einem OP-Saal als Patient? Oh, recht viele, ja, ich auch. Und habt ihr euch auf den eingelassen? Hey, bei einer Operation gibst du quasi fast dein Leben in die Hand der Ärzte und Anästhesisten und sagst, ja, ich vertraue, dass die es gut machen mit mir und dass ich wieder verwache, oder? Was für ein Vertrauen. Wenn das gegangen ist, sagst du, du kannst Gott nicht vertrauen? Doch. Es geht darum zu lernen, immer mehr Gott zu vertrauen. Oder wie oft vertrauen wir der Technik? Wenn du in einem Lift gehst, überlegst du dir nicht jedes Mal, bleibe ich stecken oder nicht, sondern drückst den Knopf und gehst einfach, oder? Oder wie viele von euch sind schon mal geflogen? Wie viele von euch sind beim Eingang dort gestanden, beim Gehen, soll ich dem Pilot vertrauen? Kann er wirklich fliegen? Wird er mich wirklich ans Ziel? Also gibt es schon Leute, die sich Fragen machen, vor allem beim Starten und so. Aber normalerweise steigen wir einfach ins Flugzeug ein und fliegen und wir vertrauen, oder? Ohne ihn zu kennen. Wir sehen ihn zum Teil gar nicht, oder? Ein Fremder, und wir geben unser Leben in seine Hand. Wie viel mehr können wir Gott vertrauen? Und Vertrauen hat mit Handeln zu tun. Ich kann nicht nur sagen, ich vertraue dir, sondern es geht auch darum zu sagen, okay, ich bin bereit, das zu tun, was du mir sagst. Schon im 5. Mose 28 sagt Gott, der Herr, euer Gott, wird euch zum bedeutendsten aller Völker machen, sagt er dem Volk Israel, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach allen seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Vertrauen zeigt sich im Gehorsam, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Gehorsam führt zum Segen. Das ist nicht nur einfach ein Prinzip aus dem alten Bund, sondern das ist im Wesen Gottes verankert. Durch Gehorsam setzen wir den Segen Gottes, den wir empfangen haben, in unserem Leben frei. Und in 5. Mose 28, 25, 15 nennt uns Gott auch die Hauptursache aller Flüche. Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht alle seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Ungehorsam führt zum Fluch heute noch. Deshalb lädt uns Gott heute ein, ihm zu vertrauen. Unser Leben in seine Hand zu geben. Doch das Problem ist, viele Menschen können Gott nicht vertrauen. Weißt du warum? Weil der Feind Gottes, Satan, immer wieder Misstrauen sät in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Wie am Anfang, sollte Gott wirklich gesagt haben, ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit dir? Will er dir wirklich nichts wegnehmen? Will er dich wirklich beschenken? Hat er wirklich das Beste für dich bereit? Misstrauen. Und wenn wir ihm glauben, dann werden wir Gott nicht vertrauen können. Er will ein schwarzes Bild von Gott vor unseren Augen malen, damit wir Gott nicht vertrauen können. Aber die Wahrheit ist, die wir in der Bibel finden, die ist ganz anders. Gott ist ein guter Vater, dem wir 100% vertrauen können. Ein Vater, der, das heißt, von ihm kommt nur Gutes. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Er will uns beschenken, er will uns alles geben, was wir brauchen. Er will uns segnen. Das ist sein Herz, seine Sehnsucht, dass es uns gut geht. Und er leidet mit, er leidet darunter, wenn wir unter einem Fluch sind und wenn unser Leben kaputt geht dabei, weil wir ihm misstrauen. Er will uns segnen. Und wo hat er am meisten gezeigt, wie er uns liebt und uns segnen will? Am Kreuz. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. um all das Negative auf sich zu nehmen. Er hat nicht nur unsere Sünden auf sich genommen, sondern auch unsere Scham hat er auf sich genommen, unsere Krankheiten und Schmerzen hat er auf sich genommen und auch all die Flüche, die uns hätte treffen sollen, hat er auf sich genommen. Wir alle waren verflucht, weil wir nicht in der Lage waren, all die Gebote Gottes zu erfüllen. Aber Jesus hat all das erfüllt. Und es heißt im Galaterbrief hier, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Jesus ist zum Fluch geworden für uns. Er hat jeden Fluch, der uns hätte treffen sollen, auf sich genommen, damit er uns Segen geben kann. Er verwandelt jeden Fluch im Segen. Aber wie passiert das? Passiert das einfach so automatisch? Es ist wie bei den Sünden. Vergebung empfange ich, indem ich zu Jesus komme. Am Kreuz ist alles geschehen. Vergebung, Befreiung, Segen, alles. Er hat uns geschenkt. Das heißt, in Christus hat uns der Vater gesegnet mit jedem geistlichen Segen im Himmel und auf Erden. Wir haben alles, alles steht zur Verfügung, aber holen müssen wir selber. Genauso wie die Vergebung nicht einfach automatisch passiert, sondern es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, empfangen wir die Vergebung. So ist es auch beim Fluch. Wir müssen zu Jesus kommen und sagen, ja, Jesus, du bist zum Fluch geworden, ich will frei werden von jedem Fluch in meinem Leben. Ich will frei werden, ich zerbrichst du jeden Fluch in meinem Leben und ich empfange deinen Segen. Jesus verwandelt jeden Fluch im Segen. Er ist die Antwort. Er ist die Quelle mit frischem Wasser. Es kann sein, dass du grundsätzlich den Segen von Gott in deinem Leben siehst. Aber du merkst irgendwie, in einem Bereich, da ist gar kein Segen. Ich muss ganz ehrlich mit mir sein, da ist kein Segen. Es kann sein, dass Gott dich in vielen Bereichen segnen kann, wo du ihm vertraust, aber einen Bereich tust du ihm wie vorenthalten. Sagst, nein, nein, da lasse ich dir nicht etwas sagen. Und es ist wie ein Bereich, wo du blockiert bist, wo du wie auf den Schlauch stehst. Gott will dich segnen, aber du stehst auf dem Schlauch und es fließt nicht weiter. Wenn es an dir liegt, dann ist es wichtig zu sagen, auch diesen Bereich bringe ich dir und ich bin bereit, gehorsam zu sein und dir zu vertrauen, das zu tun, was du mir in der Bibel sagst. Vielleicht sagst du, in meinen Finanzen, da erlebe ich keinen Segen. So ein Schuldenberg und so viel Geldsorgen und am Ende des Geldes ist immer noch so viele Monate übrig. Kein Segen. Dann komm zu Jesus mit diesem Bereich. Fang an, dich in der Bibel zu beschäftigen. Was sagt Gott über diesen Aspekt der Finanzen? Wie kannst du in diesem Bereich gesegnet werden? Oder vielleicht merkst du im Bereich der Beziehung, da ist gar kein Segen, nur Streit und Konflikte und Feindseligkeiten. Dann komm zu Jesus und sag, Jesus, ich will frei werden. Ich will lernen von dir, was es heißt, dir zu vertrauen in den Beziehungen, in den Ehe und so weiter, in der Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, dass ich endlich diese Konflikte nicht mehr habe zwischen meinen Eltern und mir und so weiter. Oder vielleicht du merkst, in deiner seelischen Gesundheit oder körperlichen Gesundheit erlebst du gar keinen Segen. Dann komm zu Jesus und frag ihn, was ist los? Vielleicht schaust du aber in deinem Leben und realisierst, es ist so viel Segen. Wer kann das sagen? Es ist so viel Segen in meinem Leben. Du schaust dir all die Jahre deines Lebens und sagst, wow, Gott hat mich so gesegnet. Es ist wichtig, nicht zu vergessen. So schnell vergessen wir. Es ist wichtig zu lernen, unsere Segnungen zu zählen, aufzuzählen und immer wieder zu sagen, wow, was Gott alles für uns getan hat, wie er uns gesegnet hat. Danke Gott immer wieder dafür. Und weißt du, warum Gott dich so gesegnet hat? Das heißt, ich segne dich, damit du ein Segen sein kannst. Das, was wir Gott empfangen, geben wir weiter. Wenn Gott dich in deinen Finanzen enorm gesegnet hat, Weißt du, warum er dich gesegnet hat? Damit du auch andere Menschen segnen kannst. Ich liebe diesen Spruch, den ich letztens gefunden habe. Wenn du mehr hast, als du brauchst, dann baue dir nicht längere, dann baue dir längere Tische und keine höheren Zäune. Längere Tische und nicht höhere Zäune. Gott segnet dich nicht, damit du immer mehr Segen anhäufst und dass du andere segnen kannst. Wenn Gott dich gesegnet hat mit wunderbaren Beziehungen, dass du super Freundschaften hast, dann gib diesen Segen weiter, indem du auch anderen Menschen deine Freundschaft anbietest. Wenn Gott dich mit einer super Ehe gesegnet hat, dann such dir vielleicht ein anderes Ehepaar, das du ermutigen kannst und segnen kannst, dass dieses Ehepaar von euch lernen kann. Wenn Gott dich gesegnet hat mit so viel Gesundheit und so viel Lebenskraft, dann nimm dir Zeit und kümmere dich um Menschen, die vielleicht krank sind und weniger Energie haben. Wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Und weißt du, was passiert? In Gottes Reich, in seinem System, ist eigentlich ganz anders als in der Finanzwelt. In der Finanzwelt, je mehr du gibst, desto weniger hast du, oder? Aber bei Gott ist es ganz anders mit dem Segen. Je mehr du gibst, desto mehr hast du. Der Segen vermehrt sich, indem du es austeilst. Und deshalb, je mehr Gott dich segnet, desto mehr kannst du weitergeben und du bleibst dabei nicht zu kurz. Du wirst mehr und mehr gesegnet. So ist Gott, er will uns segnen. Aber vielleicht bist du da und sagst, ja, ich fühle mich nicht so gesegnet. Ich fühle mich nicht so wie ein Baum am Wasserbecken und weiß ich was. Ich fühle mich einfach nicht so. Ich vertraue Gott, aber ich fühle mich gar nicht so. Dann will ich dir einfach sagen, im Namen von Gott heute, Gefühle sind wichtig, aber lerne dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Er sagt, wenn du mir vertraust, dann sehe ich dich so, wie ein Baum am Wasserbecken. Ich sehe dich so, dass, auch wenn du, nein, hast, ich, mein Leben ist trocken und ich fühle mich gar nicht so fruchtbar und lebendig, dann sagt Gott, doch, ich sehe dich so. Übrigens, in einem Garten sind nicht die Pflanzen für die Beurteilung zuständig, oder? Sie sagen, du, ich bin nur eine kleine Tomate und ja, ich fühle mich nicht so fruchtbar und so. Nein, der Gärtner beurteilt und sagt, wow, sind das schöne Tomaten. Und erst, wenn der Gärtner die Tomaten genießt, sagt, wow, all die Arbeit hat sich gelohnt. Was für eine wunderbare Pflanze, oder? Deshalb liegt es nicht an uns, uns selber zu beurteilen und sagen, ja, bin ich ein fruchtbarer Baum oder nicht, sondern Gott beurteilt, der Gärtner. Und wenn du ihm vertraust, darfst du das annehmen, im Glauben, dass er über dich sagt, du bist ein Baum, wie ein Baum, der nah am Bach steht und deine Wurzeln streckst du zum Wasser. Die Hitze fürchtest du nicht, denn deine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgst du dich nicht, sondern trägst Jahr für Jahr Frucht. Es ist wichtig zu lernen und so zu sehen, wie Gott uns sieht. Unser Leben auf dem Fundament seines Wortes zu bauen, auf seinen Zusagen. Und was für eine Zusage ist das? Wenn du mir vertraust, dann segne ich dich, dann sehe ich dich wirklich so. Lerne, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Glaub nicht länger den Lügen Satans, dass dein Leben trocken und sinnlos und unfruchtbar ist, unbedeutend. Sprich Gottes Wahrheit über dich aus. Ich liebe es, immer wieder das auszusprechen und sagen, ich bin, und das ist nicht arrogant, ist nicht stolz, sondern ich nehme Gottes Wahrheit und seine Zusage für mich in Anspruch und ich proklamiere sie über mein Leben und sage, ich vertraue Gott. Und ich bin wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen und so weiter. Und was wir über uns selber aussprechen, das Wort Gottes, und was wir anfangen zu glauben und zu verinnerlichen, das wird immer mehr zur Realität in unserem Leben. Wenn du immer sagst, ist mein Leben trocken und bin ich wie ein Dornstrauch oder so. Sprich Leben aus über dich. Lerne dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Wenn wir Gott vertrauen, gilt auch uns heute diese Zusage, doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Was für eine Zusage. das will Gott für dich. Er will dein Vertrauen in ihm heute wecken und stärken. Dass du sagst, ja, Herr, ich will dir vertrauen. Und wenn du sagst, ich kann nicht vertrauen, dann sagst du, Herr, ich kann nicht. Hilf mir dazu. Lasst uns Gott für sein wunderbares Wort danken. Vater im Himmel, dein Wort tut uns gut. Dein Wort ist voller Leben. Und ich danke dir für dein Reden heute. Ich danke dir, dass du uns einen Weg zeigst. Danke, dass du ein Gott bist, der uns gerne segnet. Danke, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen zum Leben und zum Dienen. Danke, dass wir nicht im Mangel leben müssen. Danke für deine wunderbare Versorgung. Danke, dass wir in diesem wunderbaren Land leben dürfen. Danke, dass wir uns nicht überlegen müssen, was wir morgen essen. Danke, dass du selbst in schwierigen Zeiten, in dürren Zeiten, im Jahr der Trockenheit bei uns bist und uns neu belebst und uns versorgst. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns immer mehr zeigst, wie du bist als Vater, damit wir in unserem Vertrauen zu dir wachsen können. In dir haben wir mehr als genug. Stärkt unser Vertrauen in dir. Und wir wollen das aussprechen in unserem Leben. Wir vertrauen dir, Herr. Und unser Leben soll immer mehr so werden wie der Baum dort am Wasserbach. Hilf uns immer mehr so zu sehen, wie du uns siehst. Und dort, wo Menschen sehen, ha, da ist Fluch in meinem Leben, da ist kein Segen. Danke, dass du zum Fluch geworden bist, um sie segnen, um sie befreien von jedem Fluch. Und in deinem Namen, Jesus, spreche ich Freiheit aus. Über unsere Gemeinde, über jeden Einzelnen. Freiheit von jedem Fluch. Und dein Segen soll uns überströmen. Amen.